Schön, dass ich wieder da sein kann. Ich habe gemerkt, eigentlich habe ich euch noch gar nicht so viel vom Alten Testament erzählt. Nur, glaube ich, für den Mose an zwei Predigten. Es liegt einfach daran, ich habe angefangen, durch das Alte Testament zu predigen. Ich habe angefangen, erstmal für mich selber zu suchen, ey, was hat das überhaupt für mich zu sagen? Wisst ihr, das sind Geschichtchen und Geschichten, die sind uralt. Wir haben so einen langen Bart, manche kennt man von der Kinderstunde oder was weiß ich was, und manche kennt man schon gar nicht mehr. Und dann denkt man, hey, alles ist im Moment, Gesetze, Kämpfe, Kriege, und was hat das mit mir zu tun? Und da habe ich angefangen, ich habe gedacht, hey, Gott ist der Gleiche. Gott muss, er hat immer gesagt, er ist der Gleiche von Anfang bis in Ewigkeit. Und wenn er der Gleiche ist, der im Neuen Testament ist, der heute ist und damals im Alten Geschichte, dann hat es auch mir was zu sagen. Und das suche ich immer, und ich ganz ehrlich, manche Geschichten, manche Bücher, Bücher aus dem Alten Testament, die lese ich einmal und ich denke, okay, so, weiß ich, habe keine Ahnung. Zweimal, das dritte Mal, das vierte Mal, zu und denke, bis irgendwann mir Gott was zeigt, wo ich denke, ja, jetzt kommt es langsam. Und ich merke, das ist nicht so einfach. Ich weiß, die Geschichten aus dem Neuen Testament sind einfacher. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Beim Buch Josua. Als ich das erste Mal beim Buch Josua drüber nachgedacht habe, dann habe ich mir erstmal gedacht, okay, was fällt mir beim Buch Josua denn wirklich ein? Beim ersten Nachdenken, da gibt es so eine Sache, die mir auf alle Fälle immer einfällt. Mal gucken, klappt das? Nee. Eis. Ist ein bisschen unscharf. Aber das sind so diese Baumrindenscheiben, ja, die man immer wieder in den Häusern früher mal gefunden hat. Heute gibt es die ein bisschen professioneller, aber mit diesem Spruch, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das war so immer in den frommen Häusern am Eingang oder so. Super. Ja, also das zählt einer. Und was? Ach ja, da gibt es ja noch Jericho. Ja? Also irgendwie klappt das hier nicht.
Danke, vielleicht muss ich hier einfach nur. Ne?
Die einstürzenden Mauern von Jericho. Das ist aber eine Band. Dann hört es meistens auch schon auf. Und was hat das Geschichtchen mit uns heute zu tun? Ja? Also, das ist überhaupt beim Alten Testament immer wieder relevant. Aber überhaupt auch mit der Bibel, weil selbst das Neue Testament ist inzwischen 2000 Jahre alt. Da muss man einfach klar sehen. Da ist es einfach so und noch nicht ganz. Okay, ich mache dir einfach ein Zeichen, das scheint irgendwie nicht zu klappen.
Genau, machen wir das nächste.
So. Genau. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott die Bibel als eine aktive Kommunikation betreibt, er sagt, ich rede mit der Bibel, dann ist sie für uns relevant, dann ist sie für uns wichtig. Und er sagt, hey, ich will mit dir reden. Und ich will mit dir durch das, was du in der Bibel hast, reden. Dann heißt es, ich muss auch reingucken. Ja? Wenn ich davon ausgehe, das sind nur Märchen, ich meine, wer ist denn schon auf Wasser gelaufen von uns, oder hat sich schon irgendein Meer geteilt, wenn wir denken, das sind ja irgendwelche ja, philosophische oder geistliche Aussagen, aber Realität hat es nicht. Ja. Gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an, was es einfach uns zu sagen hat. Josua, was ist die Situation, vor der wir stehen? Das Volk Israel, also nur zur Erinnerung, das sind ungefähr 6 Millionen Leute, ja, die da jetzt vor mit ihren ganzen Zelten vor dem Land stehen und erhalten wollen. 40 Jahre sind sie mit ihren Zelten durch die Wüste getapert. Ja? Das war ein Nomadenvolk, die hatten keinen festen Wohnsitz. 40 Jahre aufziehen, aufbrechen, niederlassen, aufbrechen, niederlassen. Immer wieder und komplett abziehen. Ein Nomadenvolk. Und jetzt kommt was Neues wahrscheinlich. 40 Jahre wurden sie geführt von Mose. Mose war der anerkannte Führer, den kannten sie. Und der hat ihnen wirklich der hat sie überzeugt, begeistert, er war der anerkannte Führer. Und jetzt stehen sie am Ufer des Jordans. Ja? Mose ist tot. Ja? Der durfte nicht rein ins verheißene Land und die haben einen neuen Anführer. Josua. Ja, die haben von Josua schon was gewusst und haben auch schon irgendwie gehört von Josua. Aber ob dieser Typ da dann wirklich so in die Fußstapfen von Mose treten kann, also wäre wirklich so groß, schon mal. Sie kennen ihn schon länger, aber hat er wirklich das Potenzial, hat Josua das Potenzial, uns als Volk Israel in das verheißene Land zu führen? Erstmal abwarten. Ach, das verheißene Land. Ja, das Volk steht ja an den Ufern des Jordans. Auf der anderen Seite soll das verheißene Land sein. Das soll ja Milch und Honig fließen. Das ist so ein Pseudo-Schlaraffenland. Aber in diesem Land sind ja nicht nur Milch und Honig und kleine Tierchen, das sind ja auch nur andere Völker. Völker, die groß und stark sind. Völker, die mächtig sind. Völker, die befestigte Städte haben. Ja? Und wenn das Volk Israel, also in das verheißene Land kommt, dann wartet erstmal kein Schlaraffenland auf sie, wo sie endlich mal die Füße hochlegen können und alles fliegt in den Mund. Nein, wenn sie in das verheißene Land, das musst ihr euch vorstellen, Gott sagt dir, da musst du hin. Und du weißt genau, wenn du dorthin gehst, das Erste, was dich erwartet, sind Schwierigkeiten. Da habe ich keinen Bock drauf. Das Erste, was dich erwartet, wenn du dem Jordan gehst, da ist eine Stadt, die ist befestigt und das sind Menschen, die verteidigen sich. Es gibt erstmal Schwierigkeiten. Das Volk steht jetzt am Jordan, der hat auch noch Hochwasser. Ich weiß, kann man sich das nicht mehr ganz so richtig vorstellen, aber beim Rhein, da gab es schon lange kein Hochwasser mehr, aber es hat Hochwasser. Und es schaut auf das verheißene Land. Sie wissen jetzt erstmal zwei Sachen. Ja? Der Führer Mose mit seiner einzigartigen Beziehung ist nicht mehr da. Ja? Und sie wissen eines, ihr Leben wird sich von Grund auf ändern. Warum? Sie werden in Zukunft nicht mehr dieselben sein, die sie vorher waren. Vorher waren sie nomadenvoll, haben in Zelten geschlafen und jetzt wird es darauf hingehen, draus rauslaufen, dass sie in befestigten Städten wohnen. Jetzt ist eine wirkliche Frage, wollen sie das? Wollen sie das und sind sie bereit dazu? Will ich das, wenn ich Gottes Ruf folge, dass sich was bei mir auch ändert? Ja? Und das Übelste ist, der Jordan scheint ihm ja den Zugang zu versperren. Er hat Hochwasser, nichts da. Wir machen den Weg frei. Da ist Hochwasser, die kommen gar nicht rüber. Ja? Und dann können sie sagen, ach, eigentlich hat Gott das bestimmt nicht so gemeint, weil sonst werden wir ja jetzt können wir locker rübergehen. Denn wenn wir da rein sollten, dann müssen wir uns ja den Weg frei machen. Und das ist schon ein Punkt, wo ich auch merke, Ulrich, da bist du gemeint. Wisst ihr, wenn Gott mir eine Aufgabe gibt oder wenn er mich zu etwas beruft, dann heißt es nicht und niemals, never ever, Neudeutsch, nichts und niemals easy going. Es wird alles so einfach. Es ist kein easy going angesagt. Es ist nicht so einfach angesagt. Es kann sogar sein, dass ich mit einer Berufung starte und die Schwierigkeiten nehmen erst nochmal zu. Wie mit dem Jordan und dem Hochwasser. Ich weiß, es ist nicht einfach. Ich hätte lieber einen Gott, der mir schon rechtzeitig die Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Der, wo ich schon genau weiß, wenn ich das mache, dann ist meine Rente gesichert. Genau das passiert leider nicht. Ja, das tut Gott. Er nimmt die Schwierigkeiten weg. Aber wie? Wird noch ziemlich spannend. Wenn du dich auf Gott einlässt, kann erst mal sein, dass alles noch schwieriger und komplizierter werden wird. Ja? Und aktuell haben wir auch den Eindruck, wo wir denken, hey, wir sind jetzt gerade halbwegs durch diese blöde Pandemie durchgekommen und die Krise, die Pandemiekrise ist noch nicht vorbei und dann kriegen wir schon die nächste und die übernächste Krise. Geht's noch? Reicht's auch mal? Es wird immer schlimmer. Genau da hinein beruft uns Gott, als Kinder Gottes zu sein. Ja? Wir werden erleben, wie Gott handelt, wenn wir auf uns, auf ihn verlassen. Ja? Als erstes schickt also Josua mal zwei Spione aus, wie die darüber kommen, weiß ich nicht, die kundschaften die Gegend der ersten Stadt ein. Aus Jericho. In Jericho landen sie bei einer Prostituierten. Ja? Diese erzählt ihnen, die Menschen haben Riesenangst vor den Israeliten. Aber nicht, und das muss man auch sagen, sie haben Angst, aber nicht, weil die Israeliten so stark und so super und so nett und so toll sind, sondern sie sagt, weil der Gott, euer Gott, Großes mit euch vorhat. Ja? Gott ist deutlich geworden bei der Prostituierten Rahab. Ich mache das ab und zu mal, weil ich das immer wieder im Alten Testament deutlich machen muss. Eine kleine Anmerkung immer wieder zu Frauen in der Bibel. Ja? Normalerweise haben in den Kulturen damals eine Frau nichts zu sagen. Sie war eine Sache, sie war Eigentum des Mannes in den meisten Kulturen. Keine Bedeutung. Und hier wird eine Frau mit Namen benannt. Das ist eine der wenigen Sachen, auch die Bibel von fast allen anderen religiösen Schriften unterscheidet. Frauen sind nicht die Frau von, sondern sie haben eigene Namen. Und hier wird eine Frau mit Namen genannt, Rahab. Die hat eine extrem hohe Bedeutung in der Bibel, obwohl sie eine Prostituierte ist. Nicht gerade die Person, wo man sagt, hey, mit der kann ich viel machen. Nein. Diese Rahab, diese Prostituierte, war eine Urgroßmutter von Jesus. Und im Hebräerbrief wird extra der Glauben betont. Du machst schon ein bisschen früher, wie ich dachte, aber okay. Ja, die Rahab ist eine Urgroßmutter und der Glaube wird betont. Genau diese Wertschätzung der Menschen und auch vor allem der Frauen in der Bibel macht den Glauben an Gott so besonders für alle Kulturkreise. Weil auf einmal einzelne Personen mit Namen genannt werden. Das, was Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Er sagt mir, hey du da. Er ruft dich mit deinem Namen. Und nachdem ist das Volk durch die Kundschafter ermutigt, dann sollen sie sich erstmal heiligen. Heiligen bedeutet, dass sie sich ganz auf Gott ausrichten. Dadurch soll deutlich werden, vor allem eines deutlich werden, es geht nicht in erster Linie um mich und uns und um unsere Stärke. Hätten wir gern. Ich habe doch extra eine Ausbildung gemacht, darum geht es um mich. Nein, es geht nicht, sondern es geht um Gott. Er macht. Und dann marschieren sie los. Das ganze Volk, 6 Millionen Leute, Priester mit der Bundeslade, also mit dem Kasten, wo ja, die 10 Gebote drin sind, haben sie auf der Schulter vorne weg. Der Jordan hat Hochwasser. Die kommen nicht rüber. Ja, mit der Bundeslade kann sie gar nicht schwimmen. Dennoch gehen sie im Vertrauen auf Gott. Sie gehen los. Die laufen, hat Hochwasser. Passiert gar nichts. Sie laufen weiter, passiert immer noch nichts. Ich weiß nicht, was in den Köpfen abgeht. Und dann, als der erste Priester seinen Fuß in den Jordan setzt, in das Hochwasser, da lässt Gott 30 Kilometer entfernt auf einmal an einer Engstelle irgendwas den Jordan so verstopfen, dass alles Wasser abfließt. Ja, und sie können den Jordan ohne Probleme überqueren. Erst als der erste Priester seinen Fuß ins Wasser setzt. Der hatte keine Ahnung, was passiert. Er hat gedacht, was mache ich jetzt? Wie weit gehe ich? Wie weit kann ich mit der Bundeslade gehen, damit ich nicht umfalle? Und sobald er den ersten Fuß hat, fließt das Wasser ab. Ja, das ganze Volk, 6 Millionen Leute, können durch den Jordan ohne Probleme durch. Sie können sogar noch bestellen, Gedenksteine mitten im Jordan aufzustellen. Als die Israeliten dann den Jordan überquert haben, steigen die Priester mit der Bundeslade die ganze Zeit hinten, also die steigen die ganze Zeit mittendrin und steigen wieder raus. Die haben die ganze Zeit gewartet. Und als der letzte Priester den Jordan verlässt, kommt der Fluss zurück und alles ist wie vorher. Wenn das Volk nicht losgelaufen wäre, hätten die nicht entdeckt, dass Gott ein Wunder tut. Es sah so aussichtslos aus. Es gab überhaupt keinen Grund, loszulaufen. Wenn sie nicht losgelaufen wären, hätten sie Gott nicht erlebt. Auch ich glaube, wir müssen ab und zu im Vertrauen auf Gott loslaufen. Loslaufen und dann passiert was. Erst im Gehen werden wir oft die Schwierigkeiten beseitigt, nicht vorher. Jetzt darfst du. Glaube bedeutet, dass wir uns im Vertrauen auf das Wirken Gottes in Bewegung setzen. Im Vertrauen auf das Wirken Gottes setzen wir uns in Bewegung. Und zwar unabhängig von den Umständen. Und das möchte ich euch als kleine FEG-Spanne sagen. Im Vertrauen auf Gott, nicht auf uns, nicht auf eure Stärke, nicht auf unsere Stärke, loslaufen, weil Gott mit euch ist. Unabhängig von den Umständen. Als das Volk dann den Jordan überquert hat, werden die alten Bundesrituale wieder eingeführt, die Männer werden beschnitten, dann feiern sie alle zusammen das Passafest mit Brot, endlich mal aus richtigem Korn, wie immer das Manna. Manna war lecker, aber irgendwann immer das Gleiche war auch doof. Ja? Und sie feiern das Passafest. Das Manna hörte von dem Tag auf, als sie in dem verheißenen Land drin waren. Die nächsten drei Kapitel, Kapitel 6 bis 9, beschreiben drei besondere Eroberungen oder eben auch Nicht-Eroberungen.
Ach, gut aus.
Zuerst Jericho. Das ist eine für mich der faszinierendsten Geschichten in der Bibel. Ja? Das Volk Israel soll an 6 Tagen die Stadt schweigend umrunden. Sie durften noch nicht einmal reden. Gut, manche Männer machen es nicht so schwer fallen, aber wenn du so eine Stunde lang oder 2 da rumtaperst, dann merkst du schon, das wirst du doch sagen. Ja? Nur die 7 Priester sollten mit den Widerhörnern vorauslaufen und die Hörner blasen. Nach der Umrundung gehen sie in das Lager zurück. So. Und das ist eine Stelle, wo ich Gott oft frage, ey Gott, was möchtest du, dass ich in einer ähnlich komischen Weise tue? Ja? In welchem Bereich soll ich was tun, was ich nicht verstehe, aber was deutlich macht, du Gott handelst. Du Gott willst was tun und du verstehst nicht. Es fällt mir schwer, einfach nichts zu tun, aber auch rein gar nichts und die Situation in Gottes Hände zu legen. Stellt euch vor, ihr lauft, morgens geht's los, wird geblasen, alle zum Aufmarsch, alle stellen sich hintereinander auf, umrunden schweigend die Stadt Jericho und gehen zurück. Nächster Tag, schweigend drumherum, zurück. Dritter Tag, langsam denkst du, verzweifelst du in deinem Verstand, was soll das? Vierter Tag, ja? 5. Tag, 6. Tag. Denn dann denkst du, wo ist Gott? Was heißt das? Was soll das? Am 7. Tag soll das Volk die Stadt 7-mal schweigen, 7-mal umrunden, 6-mal schweigen. So langsam drehst du durch, oder? Du musst doch endlich was tun. Es muss doch endlich was passieren. 6-mal schweigend am 7. Tag. Ich komme ja bescheuert vor, wenn ich sowas tue. Doch manchmal hat Gott ganz andere Ideen. Es soll deutlich werden, er, Gott, ist der Handelnde. Ja? 6-mal schweigend, nur die Widerhörner. Endlich beim 7. Mal umrunden, da durfte endlich das Volk endlich auch was tun. Jetzt sollten sie Kriegsgeschrei ertönen lassen. Und dann stürzen die Mauern ein. Ich merke, ich will schon viel früher was tun. Ich merke, ich schaffe schon viel früher mit den Hufen und denke, oh, lass uns doch was tun, lass uns doch aktiv werden, lass uns doch was machen. Ich würde verrückt werden, nichts zu tun. Aber genau das ist das Wichtige. In einem Buch von einem Schweden, der sagt, stell dir vor, du tust nichts und die Welt dreht sich trotzdem. Stell dir vor, du tust nichts und Gott handelt trotzdem. Gott ist der Handelnde. Er sorgt dafür, dass die Feinde besiegt werden, nicht ich. Und das merken die Israeliten auf schmerzliche Art und Weise bei der nächsten Stadt. Wieder schieben sie Kundschafter aus, wieder kommen sie zurück und sagen, ach, die waren so euphorisch von Jericho und sagen, ach was, das ist ein kleines Dörfchen, ein kleines Städtchen, das schaffen wir auch locker, reicht eine Abordnung von uns. Doch diese Abordnung bekommt dermaßen eine auf die Nuss, ja, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Was war tatsächlich passiert? Zum einen wurden in Jericho Dinge veruntreut, wo Gott gesagt hat, die gehören mir, die sollen vernichtet werden. Und irgendjemand hat gesagt, ach nee, das eine Ding, das kann ich doch mit nach Hause nehmen. Und das Zweite, was passiert ist, die Israeliten dachten, ey, bei so einer kleinen Stadt, da kann ich einfach drauf loslangen. Bei so einem kleinen Ding, das schaffe ich auch so. Wisst ihr, im Alten Testament bekommen die Israeliten die Folgen von Sünde viel deutlicher und viel schneller, als wir vielleicht heute. Ja, da brannte schnell mal was, da brannten schnell ein paar Zelte, da passierte was, da sind sie im Kampf verloren, haben sie im Kampf verloren. Gott hat ihnen gesagt, was mit den Dingen aus Jericho zu passieren hat. Einer hielt sich nicht dran, nicht dran. Und das ganze Volk musste darunter leiden. Auch der zweite Punkt war sehr wichtig. Hätten sie vorher Gott gefragt, Herr, was soll man tun, dann wäre ihnen die Niederlage erspart geblieben. Und dann merke ich wirklich jetzt oft genauso, nach der gelungenen Aktion, auch wenn sie ganz, ganz eindeutig Gott zuzuordnen war, denke ich, ich habe die Lage im Griff. Jetzt schaffe ich das. Und nach so einer gelungenen Aktion bin ich hochmütig, nicht so schlimm vielleicht, aber ein bisschen. Ich begebe mich aus der Abhängigkeit von Gott raus und möchte mein Leben selbst gestalten. Und dann kriege ich manchmal ziemlich einen auf die Lust. Es ist sowas von normal. Das war vor 3000 Jahren normal und ist heute normal. Und ich möchte lernen, weil auch bei kleinen Problemen, scheinbar kleinen Themen, in Beziehung mit Gott zu sein und ihn zu fragen. Ja? Jetzt denken wir, okay, das Volk hat was gelernt. Denn wir haben es gelernt, dass wir Gott fragen und doch lassen sich die führenden Leute wieder überlisten. Es gibt ein Volk, das waren die Gibeoniter. Die waren nicht so blöd. Die haben dann gedacht, ach du grüne Neue, diese Israeliten, die rotten alle anderen aus, da kommen wir nicht dagegen an, was machen wir? Und haben sich eine List ausgedacht. Die schicken Botschafter zu den Israeliten. Ja? Diese Botschafter ziehen uralte Klamotten an, nehmen altes Brot mit und gehen zu den Israeliten und sagen, oh, wir kommen von weit her. Als wir losgezogen sind, da war das Brot noch frisch, das kam frisch aus dem Ofen. Und unsere Kleidung war noch neu, aber wir sind so durch die Wüste, durch das Reisen so fertig. Die Israeliten glauben ihnen und schließen ihnen vor einen Friedensvertrag. Und erst kurz danach merken sie, hey, die wohnen ja um die Ecke. Die haben uns in das Licht geführt. Weil sie auch wieder Gott nicht gefragt haben. Das dachte ich, passt schon. Nee, zurück. Genau. Ich möchte darauf ein paar Sachen lernen. Ich möchte lernen, dass ich auf Gott vertrauen kann, dass er handelt. Auch wenn es nicht danach aussieht. Wer macht den nächsten? Ich möchte Gott fragen, auch in scheinbar eindeutigen oder auch unproblematischen Situationen. Möchte ich anfangen sagen, Gott, ich möchte dich mit annehmen. Ich glaube, ich brauche da deine Macht nicht, aber doch, ich brauche sie, natürlich. Und ich möchte, dass Gott bei mir ist, dass was auch immer passiert. Ich möchte, dass Gott in allem reingezogen wird. Im nächsten Kapitel beschreiben, wie die Israeliten einen Großteil des Landes einnehmen und wie sie dann das Land verteilen. Und dann im letzten Kapitel ruft Josua nochmal alle zusammen. Noch ist nicht das ganze Land eingenommen, ja, aber Josua führt dem Volk nochmal vor Augen, was Gott alles Gutes getan hat. Das erzählt ihm nochmal, er macht es ihm nochmal deutlich, was hat Gott Gutes getan. Und er fragt die Israeliten, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ihr könnt Gott dienen oder den fremden Göttern. Ja, es ist eure Entscheidung. Und so ist es auch bei uns. Es ist immer wieder wichtig, das, was Josua die Menschen fragt, dass ich mich das auch frage, immer wieder. Es ist meine Entscheidung. Ich kann Gott dienen oder den fremden Göttern. Naja, die fremden Götter war damals ziemlich deutlich. Das waren irgendwelche, sagen wir mal, auch Gebilde, die da immer wieder herumstanden. Die haben sich sehr deutlich gemacht. Die heutigen Götter sind ein bisschen komischer, ja? Die sieht man nicht ganz so deutlich. Ja? In einem Brief sagt, Habgier ist die Wurzel der Angebens. Haben wollen, mein Götze, Anerkennung, Sexualität, Macht, Geld. Was und was lasse ich mich beherrschen? Was ist das, was wirklich meine Person im Innersten ausmacht? Gott. Der allmächtige Gott. Der Jesus Mensch wurde? Oder das, was so äußerlich so schön scheint und wo ich mich auf meine Sicherheit beruhe? Ja, jetzt darfst du wieder. Was, wem will ich dienen? Ich wünsche mir und uns, dass wir immer wieder neu die richtigen Entscheidungen treffen. Auch wenn wir denken, muss ich gerade nicht. Sich ehrlich fragen, es gibt so viele Dinge, die wisst ihr von mir nicht. Die weiß kein Mensch von mir. Die weiß nicht mal meine Frau von mir. Was in meinen Gedanken abgeht. Manchmal. Und das ist etwas, was ich mit Gott ausmachen muss. Wo meine Entscheidung klar sein muss. Gott, ich möchte dir dienen. Ich möchte mich für dich entscheiden, immer wieder. Auch wenn der Alltag mich überrollt, auch wenn ich Angst bekomme, wenn ich Dinge verliere. Nicht einfach, aber ich lade euch ein dazu.